Ihr Lieben, wir haben gerade eben zu Beginn des Gottesdienstes meine Einführung schon gehört, dass der Erfolg natürlich auch ein zweischneidiges Schwert ist. Ich setze noch einen drauf. Martin Buber, der Religionsphilosoph, hat den Satz geprägt: Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Kann man das dann auch umgekehrt sagen und sagen, wer erfolglos ist, ist wirklich gläubig? Ich denke, das geht so nicht. Diejenigen, die das Evangelium gut kennen, wissen, dass in vielen Stellen immer wieder auch vom Erfolg die Rede ist und dass der Mensch natürlich erfolgreich ist. Ich möchte einmal ein Beispiel nehmen, wie tückisch das mit dem Erfolg ist, und zwar ein Leistungssportler. Was muss er investieren? Zeit, die er nicht mit Freunden hat, die er nicht mit Familie und eigenen Kindern hat. Er kann auch nicht auf Partys gehen, muss aufpassen bei Kuchenessen und Alkohol. Gleichzeitig müssen unangekündigte Dopingkontrollen stattfinden können und muss genau und immer bestens angeben, wo er gerade sich aufhält oder sie sich aufhält. Früh aufstehen bei den Trainingseinheiten und jeden Tag an der Verbesserung arbeiten. Und dann schaffen es einige, natürlich längst nicht alle, zu einem sportlichen Erfolg. Wir haben ja die Paralympics und die Olympischen Spiele hinter uns. Und daran können wir sehen, dass es für Menschen etwas ganz Faszinierendes und begeistert ist, den Erfolg mitzufeiern, aber auch für diejenigen, die eine Goldmedaille oder eine Silber- oder eine Bronzemedaille gewonnen haben. Drama ist meistens beim vierten Platz, geht man dann mit nichts nach Hause, meint man jedenfalls, oder Frau. Aber wenn wir genauer hinschauen, erleben wir auch bei vielen Sportlerinnen und Sportlern, die sind plötzlich auf diesem Höhepunkt. Was kommt dann? Sein Abbruch. Ich möchte das Ganze nicht vertiefen, aber daran wird uns auch deutlich, wie das ist mit dem Erfolg. Und Jesus lehnt den Erfolg überhaupt nicht ab. Er gehört mit zum Leben. Aber bei Jesus geht es um die Werte und um die Prioritäten. Und ganz häufig auch um unser menschliches Denken. Wir können als Menschen ja eins und eins zusammensetzen und das sind zwei. Wir legen das ganz häufig auch auf unser Leben um. Eins und eins, also wenn ich das tue und wenn ich das tue, müsste das dabei herauskommen. Und hier kommt ein großes Geheimnis ins Spiel. Gottes Wege sind aber anders. Werte, hatte ich gerade eben gesagt, für Jesus sind die Werte wichtig. Und wir können an diesem Stück im Evangelium, ich habe das lange Jahre überhaupt nicht so bewusst gelesen, ist mir nicht aufgefallen. Und wir werden gleich verstehen, welches Stück ich meine und warum ich das so meine. Aber ich möchte den Wert, den Jesus in den Vordergrund stellt, in seinen ganzen Reden, in seinen Schriften oder auch im gesamten Neuen Testament. Bei uns als Menschen ist das Wissen wichtig. Bei Jesus geht es um Weisheit. Das ist ein Riesenunterschied. Wir definieren auch gerade Erfolg über Wissen. Weisheit geht viel tiefer, ist eine ganz andere Ebene. Weisheit ist die Fähigkeit, nicht etwas zu wissen und jemand anders belehren zu wollen oder übertrumpfen zu wollen. Mir ist das selbst am Freitag im Restaurant passiert. Hat ein Vierertisch mit dem Kellner über die Rechnung gestritten. Er kam dann nachher zu mir und sagte, ich mache das jetzt schon seit 20 Jahren und ich muss mich in der Richtung belehren lassen und es war falsch, was die mir gesagt haben. Ich habe es mitbekommen. Ich habe gesagt, Sie Ärmste, ja, wir Deutschen sind schon manchmal sehr schwierig. Wir haben sehr viele Besserwisser bei uns. Besserwissen und zu meinen, ich wüsste es besser, hat mit Weisheit nichts zu tun. Weisheit hat damit zu tun, dass ich verstehe, dass das Leben manchmal ganz anders gehen kann und dass es vor allem in der Tiefe von mir aufgenommen wird und ich den Punkt verstehe. So, und jetzt kommen wir zu dem, was Jesus mit den Jüngern macht. Wer von euch, von Ihnen, hat mindestens schon 30 Mal im Leben die Leidensgeschichte gehört? Hand hoch. Da müssen eigentlich alle sein. So viele Kids haben wir nicht hier. In der Leidensgeschichte, wer ist da überrascht und erschrocken über diesen Ablauf? Wer ist das? Petrus, wer noch? Einfach sagen, reinrufen. Die Jünger sind überrascht von dem, was da passiert. Und wir, also ich jedenfalls, habe das immer selbstverständlich hingenommen. Habe gedacht, ja, die Armen müssen ja auch. Die müssen ja auch überrascht sein, weil was da passiert, Jesus ist erfolgreich, Jesus zieht in Jerusalem ein und. Und was steht im Evangelium? Jesus nimmt die Jünger zur Seite und erklärt ihnen in aller Seelenruhe, was passiert. Die Pharisäer und Schriftgelehrten werden mich vorführen, sie werden mich zum Tod führen. Er erklärt ihnen das vorher, sie wissen es. Und er erzählt ihnen sogar, ich werde sterben, aber am dritten Tag werde ich auferstehen. Selbst das wissen sie. Und was passiert dann? Die typisch deutsche Reaktion. Nein, Jesus, das kann nicht sein, das geht so nicht. Das lass mal schön. Dann sagt Jesus, ja, Satan, geh von mir. Bleib weg, du willst nicht das, was Gott will. Also da kommt der Besserwisserische Petrus und sagt, nein, Herr, das kann nicht passieren, das geht nicht. Auf keinen Fall, nicht mit dir. Innerlich heißt das, wir haben andere Pläne mit dir. Das bedeutet, er erklärt es ihnen detailgenau, wie es dann nachher abläuft. Und sie sind nicht offen dafür, sie hören nicht hin. Ich hätte jetzt vermutet in so einem Zusammenhang, dass sie sagen, muss das sein? Und Auferstehung, wie geht das dann? Kannst du uns mal erklären, was das ist? Also sie hätten ja einen intensiven Diskurs kommen können und austauschen können. Was machen sie? Nein, sie wissen es besser. Und dann sagt Jesus, komm, ich weiß, was passiert. Und sie hören nicht hin. Es hat nichts mit Wissen, mit Weisheit zu tun, sondern mit einem Wissen, das sie haben, von dem sie auch nicht abgehen. Und dann kommen die Sätze, die uns manchmal so herausfordern, mit dem Kreuz, das auf sich zu nehmen, die Last zu tragen. Ich rate immer dann, wenn es um die Botschaft Jesu geht und um Jesus selber, rate ich, diese Texte zu lesen, indem wir anstatt die Botschaft Jesu und die Person Jesu einsetzen, Liebe hineinsetzen. Dann wird das Ganze sehr viel greifbarer und fassbarer. Weil Jesus ist die Person gewordene Liebe und seine Botschaft dreht sich im Kern in allererster Linie um Liebe. Also, Jesus lädt ein und sagt, ich möchte in dieser Weisheit erfolgreich so erleben dann, wenn ihr es schafft, die Gegenwart und die Vergangenheit zu tragen und zu ertragen. Das heißt, nicht betäubt oder davor weglauft oder umdeutet, können wir auch. War so nie? Nein, habe ich nie gemacht. War meine Frau, war mein Mann. War ein Freund von mir. Ich? Nein. Reine Weste. Und auch nicht auf den anderen gucken, ich habe es gerade gesehen. Ja, das bei euch Ehepaaren, da merkt man schon, da kommt sofort kommt der Automatismus, guckt zum anderen. Nee, bei sich bleiben hier. Also, oder umdeuten und dann Gottes Willen in den Blick nehmen und sein eigenes Ego hinter sich lassen. Wir sind manchmal so verkrampft in Bezug auf unser Ego, weil wir denken, wir müssten dann unsere Identität aufgeben. Nein, nicht. Wer Richard Rohr liest, der wird es deutlicher verstehen und sagt, wir haben als Menschen ein falsches und ein wahres Ich. Und das falsche Ich hat ganz viel mit Vorspiegelungen, mit Dingen zu tun, die ich nicht selber bin. Und das wahre ist das, was ich herausfinde und herausfinden muss, was Steinearbeit ist, Steine klopfen, wer ich zutiefst in meinem Wesen bin. Und wenn ich mich nicht abwende von diesem falschen Selbst, werde ich nie zu mir wirklich selbst kommen. Das würde zu weit führen, das jetzt auszuführen, was das falsche Selbst und das wahre Selbst in mir sind. Aber es ist nicht meine wirkliche Identität. Und Jesus sagt, und wer seine wirkliche Identität finden will, muss das andere loslassen. Muss den Schein, den schönen Schein, all diese Dinge, die mir vorgegaukelt werden, all diese Dinge, die mir gesagt werden, dass sie wichtig sind in meinem Leben, aber im Wesentlichen dann doch nicht wichtig, hinter sich lassen. Aber es geht nicht, das wirkliche Leben hinter mir zu lassen, sondern es geht darum, das, was mir vorgegaukelt wird, hinter mir zu lassen. Ich mache eine Quizfrage, weil ich glaube, dass viele von uns die dementsprechend beantworten würden, wie ich es jetzt innerlich erwarte. Wenn ich euch sage, Leute, alle von euch müssten sehr viel mehr Zeit und Investition in Bezug auf den Glauben auf Gott hineingeben. Wer von uns meinte, das würde dann mühsamer und auch langweiliger? Ehrlich. Oh nee, ich drehe mich jetzt um, ich glaube es nicht. Ich wette, alle von euch, wenn ich ins Gespräch mit euch gehe, finde ich das ganz schnell raus. Wir meinen ja dann, wir würden etwas verlieren und Gott, und das wäre langweilig und das wären nur Vorschriften, da muss ich das und das erfüllen. So ist uns das ja auch in vielen Bereichen beigebracht worden. Aber es ist nicht so. Gott zu erleben und zu erfahren, macht mich innerlich so frei und so freudig, dass ich vieles gar nicht brauche. Führt mich in eine Ebene hinein, in der ich spüre, wer ich wirklich bin. Das ist Glaube. Und dafür Zeit zu investieren und sich Zeit zu nehmen, ist etwas sehr Wertvolles. Und ich ende mit einem Text von Anthony de Mello, der das einmal gesagt hat, in den sehr schönen Text. Ich habe ein ziemlich gutes Verhältnis zu Gott, sagte. Ich pflege ihn, um die Dinge zu bitten und mich mit ihm zu unterhalten, ihn zu loben und ihm zu danken. Ich hatte stets das unangenehme Gefühl, er wolle mich veranlassen, ihm in die Augen zu sehen. Und das wollte ich nicht. Ich sah immer weg. Ich wusste warum, denn ich hatte Angst. Angst, dort einen Vorwurf zu finden, wegen einer noch nicht bereuten Sünde. Oder ich dachte, ich würde auf eine Forderung stoßen. Eines Tages fasste ich den Mut und blickte ihn an. Die Augen sagten mir, ich liebe dich. Ich blickte lange in diese Augen. Forschend blickte ich in sie hinein. Die einzige Botschaft, die ich dort sah, lautete, ich liebe dich.